Hey, hi! Lässig, dass du da zum virtuellen Stammtisch kommst. Wir fangen jetzt auch gerade an. Wir warten nur noch, bis alle da sind. Hey Leute, was haben wir uns heute für ein Thema vorgenommen?
Bedingungsloses Grundeinkommen.
Ah ja, genau. Das wird sicher wieder eine spannende Sache. Wer über den Sturz für die Jukebox? Für ein bisschen Musik, bis wir anfangen.
Hallo miteinander zum virtuellen Stammtisch von Parrot FM. Wir hocken hier zusammen um den virtuellen Tisch herum und hocken vor dem virtuellen Bier und heute zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Mein Name ist Michael Greger und ganz herzlich möchte ich heute meine Gäste am Tisch begrüßen. Das ist der Raffi. Hallo Raffi.
Ja, hallo zusammen.
Der Daniel.
Hallo.
Der David.
Hallo.
Und der Simon.
Salut.
So, das Thema ist ja bedingungsloses Grundeinkommen. Und da ist vielleicht sinnvoll, wenn wir zuerst einmal klären, von was wir eigentlich reden. David, kannst du vielleicht kurz mal zusammenfassen, worum es eigentlich bei diesem Thema geht?
Ja, also das bedingungslose Grundeinkommen ist so eine Idee, dass man jeder Person ganz unabhängig davon, ob sie arbeitet, ob sie arbeitsfähig wäre oder Lust hat zu arbeiten oder in der Ausbildung ist, einfach jeder Person monatlich einen Betrag gibt, wo die Person davon kann leben. Also wo eigentlich ihre Existenz gesichert ist und sie sich keine existenzielle Sorgen muss machen. Es gibt so in den Shownotes ein Video, wo man verlinkt, wo das ein bisschen genauer erklärt, wo vom Schweizer Fernsehsendung Echo, wo so in 10 Minuten erklärt, wie das etwa funktioniert.
Also wenn ihr euch das jetzt anschaut, müsst ihr kurz auf Pause drücken und dann kommt ihr, wenn ihr es fertig gelöst habt, wieder dahin zurück. So, die Grundidee ist ja, dass es alle bedingungslos bekommen, dass das eine Auszahlung ist vom Staat her. Jeder bekommt das monatlich oder wie auch immer das wird geregelt werden. Jetzt, die naheliegendste Frage ist natürlich, wenn du jeder Geld bekommst, wieso sollten die Leute dann eigentlich noch arbeiten? Also wenn ich Geld bekomme, dann lege ich auf den faulen Hut. Was haltet ihr von dem Argument?
Ja, also ich halte sehr wenig von dem Argument, weil ich denke, es gibt sicher den einen oder anderen, der das tatsächlich machen würde. Diejenigen machen das auch heute schon. Die leben dann einfach auf Kosten von unserem heutigen Sozialsystem. Schlussendlich ist der Mensch eigentlich jemand, der gerne etwas macht, wo auch gerne wahrgenommen wird. Und im Moment, so wie es jetzt ist, wird er eigentlich fast wie in eine Zwangsjacke reingepresst. Anstatt, dass er wirklich das kann machen, was er gut kann und was er gerne würde machen. Das heisst, ich denke auch, die heutige Situation tut eigentlich Produktivität teilweise auch einschränken.
Ich unterstreiche im Raffi seine Aussage und möchte noch hinzufügen, dass es sehr gute Beispiele gibt von Leuten, die ehrenamtlich sich engagieren. Also wenn man jetzt mal anschauen tut, was für eine Wirtschaftskraft rum ist von Personen, die ehrenamtliche Tätigkeiten ausüben, sei das Haushaltshilfe, sei das Kinderbetreuung, Pflege etc. Und die würden gegenüberstellen von der Wirtschaftlichkeit, dann sieht man ja heute schon eigentlich, dass das Ehrenamtliche heute schon sehr stark verbreitet ist und durch das eigentlich der Mensch sehr hilfsbereit ist, ohne dass er eigentlich substanziell gerade entlöhnt wird.
Also ich spüre da ein gewisses Menschenbild aus, sehe ich das richtig? Man kann die Position einnehmen, der Mensch arbeitet nur, wenn er dazu gezwungen wird, zu arbeiten. Also das Argument, ja, wenn ich genug Geld habe, dann lege ich auf den faulen Hut, das ist eigentlich nichts anderes. Der Mensch ist grundsätzlich faul. Wenn man ihn nicht zwingt, dann macht er nichts. Aber jetzt, wenn ich euch so zulasse, sagt ihr eigentlich etwas anderes, dass der Mensch grundsätzlich eben nicht faul ist, sondern der Mensch ist nur frei, wenn er nicht zum Arbeiten gezwungen wird.
Was heisst frei? Also, was heisst zwungen? Also, Ich denke, der Mensch ist von Grund auf sehr neugierig. Der Mensch tut laufend seine eigene Grenzen erweitern. Also der Mensch ist per se eigentlich schon ein Wesen, das sich immer weiterentwickelt tut. Wenn man jetzt natürlich sagt, dass ein kreativer ein Künstler, der jetzt Bilder malen tut, nichts an der Wirtschaftlichkeit von einem Land beitragen tut, dann ist er natürlich ein Fauler, ja. Aber wenn man das anders tut, anschauen, dass auch so eine Person, die ein Bild malen tut, sehr wohl Fantasie und die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, und beflügeln, dann ist das eine wertvolle Wertschöpfung in dem Sinn. Und dann ist er sicher nicht faul. Aber ich gebe dir schon recht. Es gibt Menschen, und das wären etwa so um die 10% herum sein, die prinzipiell nichts möchten machen. Aber das gibt es heute schon.
Ja, ich denke, dass die sind Menschen, die wirklich nichts aus ihrem Leben machen wollen und nichts Produktives beitragen. Die sind quasi krank. Entweder krank gemacht, oder ja, Menschen sind eigentlich krank gemacht von unserer Gesellschaft und von der Schule oder von der, weiss ich was, dass sie wirklich so abgelöscht sind, dass sie nichts Produktives leisten wollen und einfach zufrieden sind mit eigentlich nichts. Und ich denke, jeder, der einigermaßen gesund ist und auch einen Anreiz hat, eben, also ein grosses Problem heute ist, dass Leute, die in der Sozialhilfe sind, eigentlich gar keinen Anreiz haben, zu arbeiten, weil es wird ihnen alles Geld, das sie zusätzlich würden verdienen, wird ihnen gerade wieder gestrichen von der Sozialhilfe. Und es gibt so die grossen Schwelleneffekte, die eigentlich einen völlig falschen Anreiz geben, dass wenn es gibt Leute, die mehr arbeiten und darum dann am Schluss weniger Geld im Sack haben, wie wenn sie nicht arbeiten würden. Und das ist eigentlich, das heutige System gibt die falschen Anreize. Und mit einem Grundeinkommen würden die falschen Anreize eben gerade wegfallen. Und die Leute, die so heute in der Sozialhilfe sind, würden dann viel grösseren Anreiz haben, tätig zu werden und etwas dazu verdienen.
Aber es gibt ja noch den anderen Anreiz. Also den Anreiz, sagen wir mal, den negativen Anreiz, dass man eben nicht in die Sozialhilfe will fallen. Also viele Arbeiten, die ja erledigt werden, da werden die Leute ja praktisch reingezwungen, weil sie eben Angst haben, weil sie sonst keinen Job haben und eben sonst in der Sozialhilfe landen. Ist das nicht auch eine Methode? Ich meine, okay, wir Piraten stellen uns da wahrscheinlich eher auf eine liberalere Position, aber wir könnten jetzt argumentieren, wenn wir nicht die Drohung im Nacken hätten, dass man in die Sozialhilfe oder in die Abhängigkeit oder eben in die schlimm Situation hineingeht, dann können wir die Leute nicht mehr dazu bringen, dass sie Arbeiten machen, die sonst niemand anders mehr macht.
Das ist ja eigentlich das Problem, dass viele Arbeiten so stupid sind und so träge und langweilig, dass man sie eigentlich auch maschinell könnte verrichten. Ich verstehe natürlich, dass ein Strassenputzer, der wird nachher Zukunft immer noch geben. Jetzt tut man natürlich jeder Person, die so eine Arbeit macht, wo wir jetzt vielleicht geringschätzend anschauen, unterstellen, dass die Person das nur machen, wenn sie eben auch dazu gezwungen wird. Ich kenne natürlich da nicht irgendwelche Umfragen, die sagen, dass vielleicht ein Strassenputzer seinen Job sehr gerne machen tut. Aber prinzipiell denke ich, Arbeiten, die wir Menschen nicht gerne machen, wie sie uns zu anstrengend, zu gefährlich oder einfach zu langweilig sind, die kann man mit der heutigen Technologie im grossen Teil automatisieren oder beziehungsweise, was wir in den letzten 150 Jahren die ganze Zeit angestrebt haben, wir versuchen es ja zu technologisieren, um eben den Menschen von dieser Arbeit zu befreien. Das Dumme ist einfach, dass der Mensch immer angewiesen ist auf die Arbeit.
Ja, du hast da einige Sachen angesprochen. Also ich finde mal das Wichtigste, also zuerst mal so nach dieser Frage hat sich mir die Frage gestellt, ja du, Moment mal, ein Anreiz, in dem man das Messer am Hals hat, ist das erstrebenswert? Also das glaube ich jetzt mal zuerst mal nicht. Jetzt gibt es natürlich sogenannte Drecksjobs, wo wahrscheinlich niemand wirklich gern macht. Das sind häufig, aber nicht immer, sind das natürlich Jobs, die man tatsächlich könnte automatisieren könnte. Die heute aber teilweise sogar bewusst nicht automatisiert werden, weil man würde ja Arbeitsplätze vernichten, wenn man es würde machen. Und das dürfen wir ja nicht.
Das ist ja noch zusätzlich. Häufig sind ja die Arbeitsplätze, die eben so wirklich grässlich sind, auch gleichzeitig Tieflöhnjobs. Also nicht nur, dass man die Leute dazu zwingt, also man zahlt ihnen dann auch wenig.
Richtig, und genau dort kommt natürlich mit einem bedingungslosen Grundeinkommen der Markt ins Spiel. Dass die Arbeiten gemacht werden, das ist dringend nötig. Also warum sind die so gering geschätzt? Ja, weil es halt ein Drecksjob ist. Dann muss man das halt vielleicht auch entsprechend entlöhnen. Und es gibt natürlich immer auch die Variante, dass man es schlussendlich selber macht. Oder dass man Teil von dieser Arbeit macht, um die Automatisierung zu ermöglichen. Ich denke, ein gutes Beispiel haben wir eigentlich bei der Abfallentsorgung, wo heute vor jedem Haus ein Container steht, wo eigentlich, wenn er noch richtig angestellt wäre, automatisch könnte in eine Karre reingekippt werden. Und jetzt machst du einen Teil selber, nämlich du schaust, dass der Container vernünftig dort steht und tust deine Säcke dort rein. Und dann kommt eine Karre vorbei und tut das schnell reinleeren.
Und du hast etwas Interessantes gesagt, die Wertschätzung. Ist es nicht zuerst notwendig, dass man überhaupt die Wertschätzung einmal tut, so in den Raum hineinstellen, dass sie eben auch wieder gegeben ist? Was für eine Arbeit man tut nachher schlussendlich automatisieren, ist jetzt ja mal zweitrangig. Also der Finanzplatz ist ja heutzutage eigentlich automatisiert und das würden ja, glaube ich, sehr viel gerne noch brokern. Aber ob jetzt Pflege oder ob jetzt Kehrungabfuhr automatisiert wird, ich glaube, es ist auch vor allem wichtig, dass man eben gewisse Jobs als gar nicht als minderwertig anschauen. Und ich glaube, dort ist das Problem. Man tut heute ja die Jobs nicht gut zahlen, weil man eben glaubt, das ist ein Job, wo man keine Qualifikation braucht. Und ich glaube, neben dem braucht es eben auch noch so ein Mindset bei den Leuten, um zu sagen, hey, der tut unsere Strassen putzen und ohne ihn würden wir in einem Slum leben.
Das ist richtig, das ist auch so eine Behauptung, die ich habe, wenn mir einer sagt, ja gut, dann gibt es einfach keine Strassenwäscher mehr. Dann sage ich dir, du, spätestens wenn die ganzen Strassen voll Müll sind, dann hocken wir selber an und fangen da die Strassen zu wischen.
Ja, genau.
Ja, aber da gibt es jetzt Neapel als Gegenbeispiel.
Gut, dort ist Mafia dabei. Also, dort, das ist äußere Einflüsse, sagen wir es mal so.
Nein, ich will das ja nicht schlecht reden, aber einfach das Grundproblem ist einfach schon das. Natürlich will ich sage es jetzt das absichtlich ein bisschen zynisch, natürlich will ich Güsseler Arbeit wertschätzen, aber ich will dafür nicht viel Geld müssen zahlen. Also das ist ein bisschen die Widersprüchlichkeit, die ich in uns Menschen sehe, dass wir zwar das wertschätzen, aber zahlen dafür, wenn wir nicht.
Genau, und finden wir jetzt das gut, wenn wir das so beibehalten oder wenn wir da etwas ändern? Das ist eigentlich so ein bisschen die Frage, ja. Grundsätzlich ist es eine Frage, ob wir Leute ausnutzen wollen, weil sie halt keinen anderen Job machen können, dass wir die dann ausnutzen wollen, solche Jobs zu machen, oder wenn wir ihnen die Freiheit geben, dass sie auch Nein sagen zu so einem Job.
Aber stellt sich natürlich dann immer die Frage nach dem Risiko. Welche Auswirkungen wird das haben? Auf die Arbeitsmoral, die wir jetzt eben diskutiert haben. Was denkt ihr? Wie wird sich das auf unsere wirtschaftliche Situation auswirken?
Also es wird sicher eine Verlagerung geben. Das heisst, Jobs, die heute eher schlecht bezahlt sind, wie sie eben ein ausbeuterisches Schema beinhaltet, die werden in Zukunft müssen besser bezahlt werden, weil die Leute eben einen Anreiz brauchen dazu. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich dort eine starke Verlagerung von Jobs, die heute gern gemacht werden, die vielleicht hohe Qualifikation brauchen, eben auch zu Jobs, die nicht so gern gemacht werden, die eigentlich keine grosse Qualifikation brauchen, weil es eben notwendig ist, dass man sie machen tut.
Also Stichwort Güsseler wird dann ein Hochlohnjob sein?
Ja, oder es wird dann vielleicht günstiger werden, dort zu automatisieren, weil man dann sagt, wir können uns das nicht leisten und die Automatisation ist ein Drittel günstiger. Whatever, dann auch immer mal sehen.
Also ich möchte noch eine ganz andere Perspektive reinbringen. Wenn wir das Ganze sehen und dort sehr viel mehr Freiheit haben, wie wir uns organisieren in unserer Arbeit, könnte ich mir zum Beispiel durchaus auch vorstellen, einen Nachmittag in der Woche bei der VBZ 20 Minuten einsammeln. Solange es nicht so extrem ist, ist das vielleicht sogar dann plötzlich eine erfüllende Tätigkeit. Also weißt, wenn das nicht plötzlich, ich tue 100%, 5 Tage in der Woche, 20 Minuten in den Trams einsammeln, sondern ich mache das alle zwei Wochen mal einen Nachmittag oder so etwas. Dann hat das ganz einen anderen Charakter.
Das erinnert mich an die Situation, als ich in Japan erlebt habe. Da bin ich am Strand gelegen, das war ein Sonntagnachmittag, und plötzlich sind drei Busse vorgefahren, voller Japaner, die sind ausgestiegen und haben angefangen, den Strand zu putzen. So mit Rechen, haben sie von Sachen aufsammeln. Ich habe gefragt, was sie machen, und sie haben gesagt, ja, das ist eine kommunenorganisierte Freiwilligenarbeit, und wir, das sind etwa 100 Leute gewesen, sind einfach mal da reingefahren und jetzt machen wir hier den Strand super. Also so in dem Sinn meinst du es, Raffi?
Ja, ich kann mir vorstellen, wenn du nicht mehr dazu gezwungen bist, 100% an einem Job nachzugehen, wo du tatsächlich 120% schaffst, sondern ein bisschen mehr kannst einteilen, ein bisschen das machen, was dir passt. Plötzlich absolut Bereitschaft hast, mal alles dran zu putzen.
Ja, wie du eben Luft hast. Wenn du die Möglichkeit hast, eben etwas freiwillig zu machen, bist du eben auch bereit und der existenzielle Druck nicht da ist.
Genau.
Aber das andere ist natürlich auch, es gibt Leute, die sagen, wenn der Druck nicht da ist, dann entsteht überhaupt erst Kreativität. Also nicht nur, dass man dann machen kann, eben wie putzen, wo man dann macht, weil es eben eine angenehme oder eine Abwechslung vom sonstigen Alltag ist, sondern auch, ja, wer von uns hat sich nicht schon mal gewünscht, eine eigene Bar aufzumachen?
Das sieht man ja auch bei den grossen Konzernen, wie zum Beispiel Google. Die haben ja dort in ihrem Unternehmen die Philosophie, dass man 20% von der Arbeitszeit frei, kreativ selber kann verwenden, um entweder neue Projekte an sich reissen, neue Produkte aufgleisen oder was auch immer. Also offensichtlich ist ganz klar, dass man mit Druck keine Kreativität kann erzeugen. Also das ist wirklich nur möglich durch die nötige Freiheit, die nötige Luft, wo ein Mitarbeiter zur Verfügung hat. Also offensichtlich setzt sich das schon langsam auch durch, vor allem bei Unternehmungen, die eben auf Kreativität angewiesen sind.
Ja, also ich kann dir auch aus meiner eigenen Erfahrung ein bisschen erzählen. Ich bin da mal 3-4 Jahre arbeitslos gewesen. Ja, ich habe das, einen Monat, zwei habe ich das lustig gefunden, yay, lange Ferien. Und dann ist es langsam langweilig geworden und dann habe ich angefangen, irgendwas da vor mir herzutippen und irgendeine Software zu bauen. Ja, die Firma, die mich dann nachher eingestellt hat, nach diesen 3-4 Jahren, die lebt heute von dieser Software. Die wäre nie entstanden, wenn nicht dort der Moment gewesen wäre, die 3-4 Jahre, wo jetzt einfach mal, ich habe Zeit für meine Existenz ist vorläufig gesorgt und jetzt machen wir mal etwas Cooles.
Ich finde das einen interessanten Punkt, was du sagst, Raffi, und zwar, ich glaube eben auch, dass sinnlose Arbeitsabläufe, sinnlose Produkte werden mit so einem System, von einem Grundeinkommen, gar nicht mehr möglich sein, weil die Leute den Sinn nicht sehen, etwas zu machen, das nicht einen Mehrwert für die Gesellschaft hat. Also das heisst, es wird dann auch, also ich attestiere jetzt einmal, dass es qualitativ bessere Produkte gibt. Es wird auch quantitativ so produziert, wie es eben gerade nötig ist und nicht, wie man eben muss etwas machen, sondern wie es eben Sinn macht. Also das Ganze geht irgendwie mehr in eine Vernunftrichtung rein, dass man Produkte in Form von Qualität und Quantität nur noch so machen, wie es eben Gesellschaft braucht und nicht, wie es einfach einen Zweck hat, möglichst viel abzusetzen. Also ich denke, das ist so der Vorschritt, um eben auch vernünftiger mit unseren Ressourcen umzugehen.
Also im Bereich von der Informatik gibt es ja viele Start-ups und Unternehmen. Und ich habe da auch schon verschiedentlich gehört, dass der Antrieb, jetzt etwas selber auf die Beine zu stellen, immer wieder irgendwo durch in Frage gestellt wird, weil man nicht weiss, ja, wird das etwas? Kann ich das Risiko eingehen? Und die Frage ist eben, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, gibt das nicht diesen Leuten eigentlich einen Grundstock, wo ihnen dann das Unternehmertum, selber etwas auf die Beine zu stellen, erleichtert? Also, Stichwort einfach, es gibt mehr Unternehmensgründungen. Was haltet ihr davon? Oder auch Bereitschaft oder die Akzeptanz, dass man dann einfach scheitert. Das Scheitern ist auch keine Katastrophe, weil ich habe ja ein bedingungsloses Grundeinkommen. Was bedeutet das?
Ja, es gibt eine grössere Umwälzung. Also es gibt, wie du sagst, mehr Unternehmungen, die auch dementsprechend etwas wagen. Heute ist ja die Wagnisbereitschaft immer wieder im Vordergrund, dass gesagt wird, die Schweizer wagen nichts mehr, also die Schweizer sind diejenigen, die lieber auf sichere Jobs setzen. Und ich denke, mit so etwas tut man eher mal etwas wagen und ist auch vielleicht kreativer, bin ich auch ein bisschen Querdenker und man kann sich's ja leisten und es wird auch honoriert. Und ein wichtiger Punkt ist eben auch, dass man, wenn man mal Versagen tut, ist das nicht in dem Sinne ein Versagen, sondern es ist einfach eine Möglichkeit mehr, wo man weiss, wie etwas nicht funktioniert. Aber man kann dann weitermachen und man ist nicht irgendwie mit Schulden überhäuft und das war's dann.
Ja, ich würde den Punkt aber nicht allzu sehr überstrapazieren dort, weil das funktioniert sicher für Sachen wie Informatik, wo du eigentlich nur einen Laptop brauchst und gut ist. In dem Moment, wo du natürlich ein physikalisches Produkt herstellst, wirst du Kredit brauchen und, zum Produktionsstrasse aufstellen etc. Und dann bleibt natürlich trotz dem bedingungslosen Grundeinkommen so ein Risiko bestehen, weil wenn das dann schief geht und du kannst deine Kredit nicht mehr zurückzahlen, dann hast du auch mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ein Problem.
Also im Sinne von Banken verleihen den Start-up-Unternehmen gleich kein Geld, auch wenn sie ein bedingungsloses Grundeinkommen haben.
Raffi, sein Argument zählt sicher im Bereich von Fabriken, von wirklich Produktion von Sachen, wo es halt Kapital braucht und das wird natürlich nicht dann einfach plötzlich vorhanden sein. Aber es sind sehr viele Geschäftsfelder. Es ist eigentlich die Hauptausgabe, sind Löhne. Und all die kann man eigentlich risikofrei ein Reisebüro auftun, man kann es risikofrei eine Kinderkrippe auftun. Man kann sehr viele Sachen eigentlich recht niederschwelliger machen. Man kann forschen, ich denke eben auch, es wird dann einfach die Grenze zwischen der Ehrenamtlichkeit und Erwerbstätigkeit wird dann sehr fließend sein, dass Leute einfach aus Plausch anfangen, irgendwie ein soziales Projekt machen und dann merken sie, es läuft eigentlich gut, sie könnten das auch vermarkten oder sie könnten da oder da finden sie eine Marktnische, wo sie das könnt, sogar noch mit Geld verdienen. Und so Sachen wird sehr viel geben wahrscheinlich.
Aber du sprichst jetzt gerade die Löhne an, David. Heisst das, dass mit dem bedingungslosen Grundeinkommen die Löhne und die Löhnkosten dann werden sinken?
Ja, also durchschnittlich, es wird nicht insgesamt mehr Geld vorhanden sein und darum muss man eigentlich davon ausgehen, dass durchschnittlich die Löhne um die Höhe vom Grundeinkommen werden sinken. Also die Leute werden am Schluss gleich viel Geld haben und die Preise werden stabil bleiben, aber das Grundeinkommen wächst in Lohn nie und der Lohn wird entsprechend niedriger.
Aber dann müssen ja die Unternehmen unglaublich freuen, also die werden dann tiefe Produktions- und tiefe Lohnkosten haben und das Produkt gleich zum höheren Preis verkaufen.
Also es kommt jetzt auch darauf an, wie man das mit den Steuern, wo man das Geld einholt, um dann das Grundeinkommen zu zahlen. Aber angenommen, die Steuern werden mit Mehrwertsteuer reingeholt, dann müssen natürlich die Unternehmungen, die einen Mehrwert generieren, auch entsprechend den Mehrwertsteuer zahlen, der dann wahrscheinlich so hoch ist wie der Lohn, der billiger wird. Also insgesamt muss ja das Geld irgendwo herkommen. Also für die Unternehmer wird es weniger risikoreich, Leute einzustellen, aber sobald sie Gewinn generieren Wertsteigerung vollbringen, kommt das natürlich dann trotzdem drauf.
Kommen wir zum Thema Finanzierbarkeit von BG später nochmal zurück, aber jetzt bleiben wir noch kurz bei dem Auswirkungen auf die Wirtschaft. Also was ich jetzt eben da gehört habe, ist, dass BGE, das bedingungslose Grundeinkommen, in den Lohn reinwächst. Andererseits haben wir ja gesagt, dass das, was früher ein Tief- oder ein Höchlohnjob ist, wird sich sehr stark verändern. Jetzt meine Grundfrage ist, worauf basiert das eigentlich? Ich meine, man kann ja eigentlich argumentieren, das Lohneinkommen ist eigentlich eine Entschädigung für eine gewisse Leistung. Und Lohn entspricht dann dieser Leistung, beziehungsweise je höher der Lohn ist, umso höher ist der Leistungsanreiz. Im Moment soll es ja ungefähr sein. Aber beim bedingungslosen Grundeinkommen sagen wir ja eigentlich, dass es gar keinen richtigen Zusammenhang zwischen Entlöhnung Entlöhnung und externem Arbeitsanreiz mehr gibt. Also das, wenn ich, eben wie der Raffi vorher gesagt hat, in Trams gehe 20 Minuten Zeitungen zusammenlesen, dann mache ich das ja nicht aus einem Lohnanreiz raus. Dann mache ich das, weil es von mir selber herkommt. Hat das vielleicht auch einen Kleid damit zu tun, dass heute mehr und mehr Leute eigentlich arbeiten, weil sie es von innen her, also aus sich selber raus machen wollen, anstatt dass sie das machen, weil sie dafür einen Lohn bekommen?
Ja, also ich denke, sind beide Faktoren relevant. Erstens mal, wir müssen arbeiten, dass wir etwas verdienen. Aber auf der anderen Seite ganz klar, vor allem wir, die im Informatikbereich tätig sind, wir machen das sicher auch, weil wir das sehr gerne machen. Also, wir nehmen eine höhere Schulausbildung in Kauf, wir investieren Zeit und Geld dafür, dass wir eben genau den Job machen können. Und ich glaube, das ist in allen Branchen so, dass es immer Menschen wird geben, die eine gewisse Leistung möchten erbringen. Und genau das wird auch in dem bedingungslosen Grundeinkommen nicht wegfallen. Nur wird sich das vielleicht ein bisschen zugunsten von anderen Sachen verschieben. Aber ich glaube, der Druck, den man sich selber tut, auferlegen, um etwas können leisten und auch etwas wollen leisten und zeigen, dass man etwas tut leisten. Ich glaube, der wird bleiben, wie das ist im Mensch so mitgegeben.
Aber ich meine nicht nur das. Also klar, wir wollen leisten, aber die Frage ist, bin ich kreativer, wenn ich mehr Lohn bekomme?
Nein, definitiv nicht. Wenn Kreativität etwas mit der Höhe vom Lohn zu tun hat, dann müssten ja in der Bank, gut, die sind sehr kreativ, was ihre Produkte anbelangt, aber...
Das ist jetzt eine zynische Bemerkung, aber gern.
Die Lohnhöhe hat sicher nichts mit der Kreativität zu tun, wie sonst würden ja all die Künstler, die sehr kreativ sind, sehr, sehr viel Geld verdienen.
Aber das heisst ja nicht anders, als wenn wir eine Gesellschaft haben, die sich von, sagen wir mal, repetitiver Arbeit zu kreativer Arbeit entwickelt, dass dann Lohn als Anreiz nicht mehr funktioniert.
Das ist richtig, ja. Das wird, also sie werden sicher bestimmt die Arbeit nicht mehr in dem Umfang wollen ausführen, wie sie wissen, dass ihnen das nicht gut tut, oder wie sie sehen, die können auch etwas anderes machen. Die können eben zum Beispiel Unternehmer werden, die können selber ein Geschäft aufbauen, die können es mal probieren. Und dort ist sicher dann der Arbeitnehmer gefordert, dementsprechend die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Leute freiwillig können arbeiten und auch noch Freude dabei haben.
Also das Ganze erinnert mich noch an einen schönen Spruch von meinem Mathematiklehrer damals in der Schule. Er hat irgendwann einmal so gefunden, ein echter Mathematiker ist einer, der nicht, wenn er etwas berechnen soll, eine halbe Stunde anhockt und das straightforward einfach berechnet, sondern der hockt 3 Stunden unter den Baum und überlegt sich, wenn er das in 5 Minuten machen kann und dann macht er es in 5 Minuten. Und dann wäre natürlich noch dabei und nachher erzählt er allen, wenn er jetzt das in 5 Minuten gemacht hat. Das ist doch etwas, wo irgendwo immer auch hinter dem ganzen Erfindergeist von den Menschen gewesen ist. Dass sie die stupiden, sozusagen, die repetitiven Arbeiten eigentlich lieber vermeiden und nicht machen und dafür Technologien entwickeln, damit sie es nicht mehr machen. Das heisst aber nicht, dass der Mensch nicht etwas Sinnvolles, etwas, was er für sinnvoll erachtet, würde machen.
Aber heisst das denn unter dem Strich nicht auch, dass es letztlich eine Entwicklung ist, die sich gar nicht aufhalten lässt? Also, wir hoffen, die repetitive Arbeit, die die Leute nur belastet, die Leute diesen Leuten auch nur Schäden zufügt. Also, jeder von uns weiss, dass, wenn wir 30, 40 Jahre auf dem Bau gearbeitet haben, dass dann die Knochen nicht mehr so richtig zusammenpassen. Dass wir das eigentlich beseitigen wollen und die Leute wollen die Möglichkeit geben, zum kreativ zu arbeiten. Und Kreativität braucht halt ein Umfeld, wo man nicht die ganze Zeit fürchten muss, um seine Existenz fürchten.
Ja, ich glaube, dass jemand, der auf dem Bau arbeitet, nicht zwangsläufig, dass er so sieht, dass er das nicht gern würde machen. Also, ich kenne ein paar Leute, die arbeiten sehr gerne auf dem Bau und sie würden jetzt niemals das mit einem Bürojob wechseln. Also, wenn ich mit Leuten rede, die verstehen nicht, warum ich in einem Büro arbeiten kann. Also, umgekehrt ist es natürlich auch, oder? Bei Wind und Wetter, bei minus 10 Grad draußen auf der Baustelle stehen, das wäre jetzt auch nichts für mich. Aber, ich gebe dir schon recht. Eben Arbeiten, wo irgendwo der Geist vom Mensch nicht gefordert wird, die ist einfach verdammt dazu, dass sie irgendwann entweder schlecht gemacht wird, weil der Mensch ist nicht ein repetitives Wesen. Also immer das Gleiche machen, Tag ein, Tag aus, da macht der Mensch Fehler, weil er ist nicht dafür geschaffen. Für das haben wir bessere Maschinen, das sind Computer und das sind mechanische Gerätschaften. Und darum glaube ich schon auch, dass das Arbeiten, wo Kreativität gefordert ist, dass das immer wird der Mensch machen müssen, aber es automatisieren, wo dann dazu führt, dass man die Kreativität kann umsetzen, dass das vielleicht eine Maschine machen tut.
Das ist ja genau der Punkt, wo eine repetitive Arbeit plötzlich kreativ wird.
Genau.
Ja, und ich denke, also das Problem vom heutigen System ist eigentlich, dass das Ziel ein falsches ist. Alle reden davon, wir müssen Arbeitsplätze erhalten und man macht alles dazu, dass die Arbeitsplätze erhalten werden. Dabei wäre eben, wie der Michael gesagt hat, eigentlich müsste doch das Ziel sein, die Leute von der Arbeit zu befreien, dass die Leute eben das können machen, wo sie wollen, nach Möglichkeit, so weit wie es geht. Aber heute macht man genau das Gegenteil. Man muss ums Verrecken schauen, dass ja keine Arbeitsstellen abbauen werden. Obwohl wirtschaftlich gar kein Bedarf wäre für die, tut man es trotzdem extrem subventionieren und bis zu Beschäftigungstherapien aufrechterhalten, obwohl es eigentlich gar niemand darauf angewiesen wäre und es eigentlich auch niemand gern macht.
Merci David, gerade für die Überleitung hier jetzt zur Finanzierbarkeit. Du redest jetzt davon, dass wir mit hohen Subventionen oder sonstigen Querfinanzierungen aller möglichen Art und Weise Arbeitsplätze erhalten. Und du argumentierst jetzt eigentlich, wäre es geschickter, wenn wir anstatt, dass wir die Arbeitsplätze erhalten, würden direkt ein bedingungsloses Grundeinkommen zahlen. Ist das eine Möglichkeit, wie wir das finanzieren
können? Ja, also es gibt sicher sehr viel, also neben der Sozialhilfe, die wegfällt, und ähnliche Sozialversicherungen, wo ein Teil durchs Grundeinkommen ersetzt wird, gibt es sehr viele Subventionen, die könnten gestrichen werden, ja. Und also vor allem Arbeitsplatzsubventionen, aber es gibt dann auch Krippensubventionen, irgendwelche Prämienverbilligungen und so weiter. Das ist mal ein Teil, wo heute schon aufgewendet wird. Und das sind eigentlich irgendwie zig Milliarden pro Jahr und die könnten verwendet werden natürlich fürs Grundeinkommen, aber es wird nicht lange.
Und wie sehen Sie sonst die Finanzierbarkeit vom bedingungslosen Grundeinkommen?
Ja, also ich persönlich sehe dort ein Problem. Es muss eine gerechte Art und Weise sein von der Finanzierung. Also es muss eine Finanzierung sein, wie zum Beispiel jetzt über die Mehrwertsteuer. Das ist ja eine von den Möglichkeiten, wo Gesellschaft eigentlich das System trägt. Also es kann nicht sein, dass es einfach eine prinzipielle Umverteilung ist von einer in die andere Richtung, sondern es muss in der Basis muss sie stabil sein. Wie sonst ist sie erstens mal nicht konsensfähig, also sie wird nicht umgesetzt und zweitens hat sie keinen Bestand. Dann das Zweite, was ich noch gesehen habe, ist, es wird immer gesagt, es langt, wenn zum Beispiel die Schweiz jetzt mit dem anfängt. Das mag vielleicht stimmen, aber wenn man jetzt das von der Finanzierung reden tut, wie hoch sind denn die Kosten für das? Leidet dann der Export drunter? Leidet der Import drunter? Ist es möglich, dass der Schweizer dann nachher einfach wegen der höheren Mehrwertsteuer zum Beispiel ins Ausland abwandert, einkaufen, was er ja heute auch schon macht? Aber, wie viele Länder müssen dort mitmachen, dass eine gewisse kritische Masse erreicht ist, dass es eben auch funktionieren tut, oder langt das, wenn das die Schweiz allein macht? Das ist für mich noch nicht ganz klar ersichtlich.
Also ja, sicher, Mehrwertsteuer ist eine Variante. Und dann gibt es natürlich die Effekte, dass man ja auf der einen Seite die Gefahr hat, dass die Leute ins Ausland gehen einkaufen. Andererseits hat es den Effekt, dass Produktivität und die Stückkosten, Produktionsstückkosten in der Schweiz sehr tief wären. Und was natürlich dann wieder ja einen Wirtschaftsboom würde einführen. Aber letztlich finde ich es immer wieder überraschend, dass die Leute eigentlich sagen, von wo nehmen wir das Geld für das bedingungslose Grundeinkommen? Und das überrascht mich eigentlich, weil letztlich ist es nicht die Frage, ob das Geld vorhanden ist, sondern viel wichtiger ist unsere Gesellschaft genug produktiv für ein bedingungsloses Grundeinkommen?
Auf jeden Fall sieht man, dass in der Schweiz hungert ja niemand. Das heisst, das Einkommen, das gebraucht wird für das Grundeinkommen, das ist ja vorhanden und das wird heute schon, wenn nötig, den Personen geben, die es selber nicht können erwirtschaften. Es wird jährlich sicher erwirtschaftet und wenn man sich entscheidet, das Grundeinkommen einzuführen, dann ändert sich daran eigentlich nichts. Und es wird einfach von dem, wo bisher halt in normalen Löhnen und oder in Firmengewinn einfließt, wird dann das Grundeinkommen umteilt quasi.
Ja, aber wirtschaftlich hat es natürlich massivste Auswirkungen.
Ja, also das ist natürlich schon ein Punkt, wenn wir nämlich zu teuer werden, um etwas zu produzieren oder wenn unser Mehrwertsteuersatz zu hoch ist, gegenüber von anderen Ländern, also unsere Produkte zu teuer werden, dann kann das sehr gut möglich sein, dass zum Beispiel der Tourismus zusammenbrechen tut. Ich tue jetzt einfach mal eine Zahl sagen, wenn der Mehrwertsteuersatz um 120% ansteigen tut, dann kann das sehr gut sein, dass die Schweiz gemieden wird als touristische Destination. Handkehrum natürlich auch Personen, die nahe an der Grenze wohnen, die für sie haben natürlich gewisse Reiz, dann ins nahe Ausland einzukaufen gehen. Also ich glaube eben, wenn das System nicht so aufgebaut ist, dass der Mensch sucht natürlich immer für sich das Beste aus, das ist klar. Und wenn das System nicht so aufgebaut ist, dass das tragfähig ist, auch für alle Personen, dann wird es ausgenutzt. Und ich glaube, dort ist der grosse Knackpunkt, dass Personen dann bereit sind, trotz dem Grundeinkommen einfach vielleicht Geld eben nicht in der Schweiz ausgeben.
Also ich glaube, das Ziel müsste eindeutig sein, dass wir Preisstabilität haben. Also dass das Grundeinkommen an der Preishöhe insgesamt durchschnittlich nichts ändern sollte, sondern die Menschen haben auch nicht mehr Geld im Sack und darum sollte es auch möglich sein, die Produkte so herzustellen, dass die auch nicht teurer werden. Und eigentlich müsste es keine höheren Preise zur Folge haben. Und im Gegenteil, weil die Mehrwertsteuer bei den Produkten, die exportiert werden, ja eigentlich wieder abgezogen wird, wird eigentlich eher der Handel mit dem Ausland angekurbelt, dass eigentlich der Export steuerfrei ist, im Gegensatz zu heute, wo auf jedem Produkt, das exportiert wird, das ganze, also der höhere Lohn mit der Einkommensteuer wird alles in das Produkt eingerechnet. Und das wird, also je nach Modell, wo man halt wählt, könnte das sein, dass Exporte eigentlich viel günstiger werden.
Ja, aber andererseits Importe werden teuer, was natürlich für die inländische Wirtschaft auch wieder positiv ist, weil Produkte aus dem Ausland dann extrem teuer werden. Aber auch der Tourismus wäre natürlich massivst benachteiligt. Das stimmt natürlich schon.
Der Tourismus nicht unbedingt, weil eigentlich Preisstabilität sollte möglichst erreicht werden. Aber beim Import ist es der Fall, der kommt zu den heutigen Preisen, wird dann einfach noch die Mehrwertsteuer noch dazukommen, wenn man das mit Mehrwertsteuermodell wählt. Aber das wäre eigentlich mehr ein Problem von den anderen Staaten und nicht von der Schweiz.
Also es ist abhängig auch, was für ein System das man schlussendlich wählen tut oder ob es eine Mischform von mehreren Systemen gibt, eben Mehrwertsteuer oder sonst irgendwelche Abgaben etc. Also es ist auch noch die grosse Unbekannte, oder? Also dort müsste dann auch ganz klar noch gesagt werden, welches System bevorzugt werden soll.
Also wir haben sicher den Effekt, dass es auf dem Arbeitsmarkt eine grosse Flexibilisierung gibt. also beziehungsweise eine Flexibilisierung möglich macht. Einsparungen im Sozialsystem, weil das Sozialsystem in dem Sinn nicht mehr rum ist. Also es gibt keine Verwaltung von Arbeitslosigkeit mehr. Gut, kann man wieder argumentieren, dann werden all die Sozialhilfeverwaltungsangestellten arbeitslos. Ist das ein Problem?
Nein, es ist dann eben kein Problem mehr, wenn Leute arbeitslos werden. Dann sind sie endlich frei, kreativ zu werden und etwas machen, was Sinn macht.
Ja, aber es gibt ja Leute, die arbeiten, bei den Gemeinden, bei den Städten, im Arbeitsamt.
Ja, man kann endlich mal etwas Sinnvolles machen, als die ganze Zeit irgendwelche Formulare durchwälzen.
Nein, also ich spreche das nur an, weil es natürlich eine Gruppe von Leuten gibt, die ihre Existenz darauf aufgebaut haben, Leute dabei zu helfen, einen Job zu finden oder sie in ihrer Arbeitslosigkeit, ihrer Sozialhilfe zu verwalten.
Also die Verwaltung wird ja nicht komplett wegfallen, sie wird einfach entschlankt. Also wie du sagst, die Arbeitslosenhilfe, die fällt weg, also braucht es die Leute dort in dem Bereich nicht mehr. Aber in anderen Bereichen wird sie nach wie vor vorhanden sein, wie zum Beispiel Gemeindebüro werden immer noch Personen brauchen für den Schriftenverkehr, für neue Passfotos, für neue Pässe etc. Also es gibt sicher eine Ausdünnung in einem Bereich, aber das bietet sich dann natürlich auch wieder andere Möglichkeiten. Ich glaube schlussendlich ist es eine Umverteilung, wie damals in den 80er, Anfangs 90er Jahren, wo die Computerindustrie gross geworden ist, da haben die Schreibmaschinenhersteller auch umgerüstet, um nachher einen Computer verkaufen. Aber das ist so eine Art und Weise, wie sich dann etwas verändert tut.
Ja, wir sind jetzt schon mitten drin in der Fragestellung, wie lässt sich das eigentlich umsetzen, einführen, wo gibt es Hindernisse, wo sehen wir sonst noch Probleme oder beziehungsweise gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, wie wir das einführen, das BGE. Einfach eine Volksinitiative starten, in die Verfassung schreiben und damit hat sich's. Ist so einfach.
Also die Volksinitiative, die jetzt lanciert wird, ist also bewusst sehr offen gehalten. Also die sagt eigentlich, ja, die sagt überhaupt nichts Konkretes. Ich sehe dort tatsächlich den grössten Knackpunkt am Ganzen. Und zwar ist das eben der Paradigmenwechsel, wo ich wenig Möglichkeiten sehe, das schrittweise zu machen. Natürlich sehe ich auch ein, du kannst nicht von heute auf morgen einfach umschalten und sagen, so, alles was gestern gelten hat, gilt heute nicht mehr, jetzt ist BGE. Das geht nicht. Gleichzeitig ist natürlich jede Aufweichung vom BGE potenziell gefährlich und widerspricht potenziell der Idee.
Ja, also Stichwort die Bedingungslosigkeit, das kann man ja in einer ersten Phase nicht universell machen. Also es ist nicht möglich, dass jeder Mensch wird können ein Gesuch auf bedingungsloses Grundeinkommen, egal wo er auf der Erde lebt, in der Schweiz stellen.
Ja, aber vielleicht wäre ein guter Start, dass man zum Beispiel mit der heutigen Generation, die anwachsen tut, die hinwachsen tut, dass man mit denen anfangen tut, dass quasi die Nuller und Einjährigen, die heute aufwachsen tun, dass man denen quasi wie ein Testlauf das bedingungslose Grundeinkommen ermöglichen tut, zum Schauen, erstens mal die Akzeptanz und zweitens auch, wie es funktionieren wird. Ich sehe persönlich eigentlich eher als Problem bei den Menschen, dass sie noch nicht verstehen können oder noch nicht möchten verstehen, wie das soll funktionieren in der Zukunft. Also, dass der Paradigmenwechsel, wie der Raffi vorher gesagt hat, dass der dann zu stark wird sein, dass eine ablehnende Haltung wird stattfinden und die Leute sagen, das kann nicht funktionieren, bis jetzt hat es immer wunderbar funktioniert, dann müssen wir nichts ändern. Also dort sehe ich die grössere Gefahr, dass die Leute einfach die grundlegende Haltung am Tag legen und sagen, das wird nichts.
Ja, ich denke, dort kann man quasi das ein bisschen entschärfen, indem man das wirklich eben sagt, man tut das. Man macht nicht ein riesiges Experiment und vielleicht geht dann halt die Wirtschaft zusammen, sondern man muss schrittweise einführen. Wobei ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, mit einem Jahrgang anzufangen, weil wenn dann die im Arbeitsleben sind und du im gleichen Arbeitsmarkt solche Leute hast mit Grundeinkommen und solche ohne, dann tut das extrem verfälschen und macht es eigentlich unmöglich für die Leute ohne Grundeinkommen da noch zu bestehen gegen Leute mit Grundeinkommen. Darum bin ich eigentlich der Meinung, man sollte das einfach schrittweise einführen, dass man vielleicht mal mit 500 Franken anfängt pro Person. Und dann halt, das Problem ist halt dann einfach, dass man während der Zeit, wo es nur halb eingeführt ist, kann man Sozialhilfe und die Sachen noch nicht ganz streichen. Das heisst, die Bürokratie wird eigentlich noch so lange bestehen bleiben, bis das volle Grundeinkommen eingeführt ist. Aber man kann quasi Vertrauen gewinnen, dass die Leute trotzdem noch nicht aufhören zu arbeiten, auch wenn sie dann vielleicht 1000 Franken Grundeinkommen haben, 1500 Franken Grundeinkommen haben pro Monat. Dass man so quasi langsam schaut, ja, was hat jetzt das für Auswirkungen auf die Wirtschaft, wer schafft jetzt für das Geld noch und wer nicht mehr und so, dass sich langsam eigentlich die Wirtschaft und die Menschen sich daran gewöhnen können.
Der Daniel hat schon angesprochen, muss das etwas sein, wo wir gesamteuropäisch machen?
Ich glaube, es ist nicht nötig zwingend. Man schaut ja heute schon bei der Sozialhilfe, dass nicht einfach Menschen von ganz Europa oder von der ganzen Welt in die Schweiz kommen und da können Sozialhilfe beantragen. Das heisst, wir müssen schon heute entscheiden, wer gehört zu uns, wer hat Anspruch auf Sozialleistungen und wer nicht. Und genau so muss man das eigentlich, das Problem wird weiterhin bestehen, solange es die Schweiz allein so etwas einführt. Aber es ist nicht unlösbar. Ja, und vielleicht noch, also grundsätzlich ist es ein bisschen schwierig. Heute tun wir ja schauen, wer arbeitet und wer eine Weile lang bei uns schafft, kommt dann auch Sozialleistungen über. Und das wird dann mit einem Grundeinkommen vielleicht ein bisschen schwieriger, weil man nicht so genau weiss, wer jetzt wirklich Erwerbsarbeit macht und wer sonst freiwillige Arbeit macht. Und da denke ich, müssen wir dann quasi so einen Mindestlohn oder irgendwie eine Einstiegshürde haben, dass man sagt, jemand, der in die Schweiz kommt und mindestens 2000 Franken Lohn überkommt von seinem Arbeitgeber oder so, der kommt auch ein Grundeinkommen über. Und das ist quasi die Eintrittshürde oder so.
Habe ich das richtig verstanden? Der, der drunter verdient, bekommt kein bedingungsloses Grundeinkommen?
Ja, und also muss man überlegen, also das ist völlig zur Diskussion offen, aber man müsste überlegen, ob man überhaupt Menschen wollen, wo niemand bereit ist, denen 2000 Franken Lohn zu zahlen, ob man die überhaupt in der Schweiz wollen als Arbeitskräfte oder ob man, ja, halt einfach sagen, das ist ja heute eigentlich auch so, dass nur Leute können frei einkommen, wo wirklich eine Arbeitsstelle haben und einen Lohn auch überkommen. Und das würde ich quasi einfach beibehalten. Und dann müssen wir sagen, ja, aber eine Arbeitsstelle ist nur, wenn du auch wirklich einen Lohn überkommst und nicht, wenn du einfach kommst, freiwillig arbeiten kannst.
Ja, nein, also da bin ich nicht einverstanden. Aber ich glaube, du meinst auch eher das Moratoriumsmodell. Also, dass du irgendwie... Ja, es gibt die Idee, dass man irgendwie sagt, einer, der in die Schweiz kommt, soll doch zuerst mal 5 Jahre lang arbeiten. Ab dann wird das Grundeinkommen erst bedingungslos. So, also 5 Jahre ist jetzt in der Zahl, es können auch 2 sein oder 1. Einfach eine gewisse Zeit soll dort sein, wo das Grundeinkommen zwar da ist, aber es ist nicht bedingungslos.
Aber was heisst arbeiten? Für Lohnerwerbsarbeit?
Eben, und genau das ist dann das Problem an diesem ganzen Moratoriumsmodell. Weil das birgt dann die ganz grosse Gefahr, dass genau diejenigen nachher dürfen für einen Hungerlohn, sie haben ja das Grundeinkommen, immerhin machen sie irgendwas, dürfen gerade 20 Minuten einsammeln. Und damit ist die ganze Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen eigentlich schon wieder kaputt.
Wobei, man muss natürlich dort auch sehen, die Frage ist, ob jemand dann für den Hungerlohn, wenn er schon 2000 Franken bekommt für das Grundeinkommen, auch noch bereit ist, die Zeitungen einsammeln.
Ja, in dem Moment, wo er im Moratorium drin ist und muss, damit er überhaupt das Grundeinkommen überkommt, ist er es eben.
Gut, aber auf der anderen Seite, heute kann ja niemand in der Schweiz arbeiten kommen, wenn er nicht einen Anstellungsvertrag hat. Also das heisst, die Problematik, dass Leute in die Schweiz kommen, um zu arbeiten, die wird auf dem illegalen Weg nach wie vor stattfinden, aber offiziell hat jemand einen Arbeitsvertrag und in dem Arbeitsvertrag kommt er einen bestimmten Lohn über. Wenn er jetzt arbeitslos würde werden und er hat dann eine bestimmte Zeit schon geschafft in der Schweiz, sagen wir jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr, ist das etwa gleichbedeutend, wie wenn er heute Arbeitslosenentschädigung würde verlangen. Das heisst, er käme dann statt die Arbeitslosenentschädigung, käme dann die 2000 Franken Grundeinkommen über. Also das heisst, es würde sich in meinen Augen in dem Sinn nicht viel ändern und für alle anderen, die einfach sonst in der Schweiz wären, gäbe es das Grundeinkommen nicht, beziehungsweise sie würden so etwas wie eine Sozialhilfe bekommen, die sie ja heute eigentlich auch schon hätten. Also dort sehe ich jetzt weniger das Problem, aber ich kann mich natürlich auch völlig auf dünnem Eis bewegen jetzt.
Also ich habe auch noch ein anderes Modell, das Kontenmodell, mal gehört. Dort geht es darum, dass wenn jemand jetzt in die Schweiz kommt, dann zahlt er das erste Mal ja, Steuern. Also er zahlt einen Beitrag an das bedingungslose Grundeinkommen in irgendeiner Form. Und das wird der Person dann gut gerechnet. Und dieser Beitrag, das ist wie das Guthaben. Und auf die Person kann dann, wenn sie mal arbeitslos wird oder wenn ihr Lohn dann nicht mehr den Mindesten, die Höhe vom bedingungslosen Grundeinkommen erreicht, dann wieder das Geld rausbekommen, das sie bisher schon eingezahlt hat. Also in dem Sinn, dass die Person dann, wie soll ich sagen, in die Schweiz kann kommen, in der Schweiz kann arbeiten, aber eigentlich das bedingungslose Grundeinkommen nur dann bekommt, wenn sie es vorher schon mal eingezahlt hat. Also wenn sie schon mal dazu beigetragen hat.
Macht sie das nicht auch indirekt, indem die Person am Wirtschaftsleben teilhaben tut? Also sprich, wenn sie Produkte einkaufen tut, tut sie ja in Form von der Mehrwertsteuer eigentlich auch schon einen Beitrag dazu zahlen?
Eben ja, der Gedanke ist, dass die Person zuerst einmal mehr muss beigetragen haben, als sie rausbekommt. Nur dann kann sie dann beanspruchen, dass sie dann mehr rausbekommt, als sie beigetragen. Weil in der Regel, die meisten Leute werden mehr Abgaben zahlen, als dass sie bedingungsloses Grundeinkommen rausbekommen. Ich meine, sonst funktioniert das System ja nicht. Irgendjemand muss das bedingungslose Grundeinkommen schließlich zahlen. Das heisst, die meisten Leute werden mehr einzahlen, als dass sie rausbekommen. Der Staat muss ja auch noch alle seine anderen Aufgaben erledigen.
Ja, aber dann fängst du trotzdem eigentlich die Leute an zwingen, Geld zu verdienen. Also ich finde das eine kritische Idee.
Also ich finde es weniger kritisch als die Idee vom Moratorium.
Das Grundproblem ist einfach dasjenige, dass solange es das bedingungslose Grundeinkommen nicht auf der ganzen Welt gibt, müssen wir ein gewisses das Verhalten an den Tag legen, damit wir nicht eine Völkerwanderung haben.
Ja, also wir müssen natürlich auch sehen, warum kommen die Leute in die Schweiz. Die kommen nicht in die Schweiz, um das Grundeinkommen zu bekommen, sondern zum Arbeiten. Also die kommen bewusst zum Arbeiten. Also sagt auch bei einem Grundeinkommen kämen die Leute bewusst wegen einer Arbeitsstelle. Also das heisst, sie brauchen in dem Sinne kein Grundeinkommen, wie sie kommen wegen der Arbeitsstelle. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit ihnen, wenn ihre Arbeit ausläuft oder sie arbeitslos werden. Dann, ob es dann ein gewisses Grundeinkommen noch eine bestimmte Zeit läuft oder ob sie dann wieder zurück in ihre Heimatländer, wie es ja heute eigentlich schon teilweise so ist. Aber ich glaube eben, sie kommen ja nicht wegen Grundeinkommen, sondern wegen der Arbeit. Und sie gehen dann auch wieder, wenn sie keine Arbeit mehr haben. Jetzt mal so ganz plakativ gesagt.
Also das sehe ich anders. Also ich glaube, dass sehr viele Leute auch einfach wegen dem Grund, wenn sie da einfach wieder das Grundeinkommen überkommen würden, weil sie in ihrer Heimat einfach ums Überleben kämpfen, geht es ihnen zuerst mal darum, einfach mal ihre Existenz zu sichern. Das sieht man zum Beispiel auch bei den Roma, wo ja scheint häufig einfach über den Winter in die Schweiz kommen und quasi da also Asylantrag stellen und dann geht es ja mindestens ein halbes Jahr, bis der entschieden wird. Und dann können sie über den Winter da bleiben und über den Sommer gehen sie dann wieder auf Rumänien. Und ich denke, es gibt sehr viele Leute auf der Welt, die einfach schlicht ums Überleben kämpfen. Und die würden einfach mal fürs Grundeinkommen kommen. Sie würden dann schon auch irgendwann sich überlegen, ja, wie kann ich produktiv sein, das glaube ich auch. Aber sie würden kommen wegen dem Grundeinkommen. Und wenn man einfach würde jedem, der kommt, das Grundeinkommen geben, dann würde die Schweiz überschwemmt werden. Und da braucht es schon eine Eintrittshürde. Und vielleicht habe ich das ein bisschen schlecht erklärt. Eben, irgendwo muss man feststellen, ob jemand wirklich schafft und produktiv ist und der Schweiz etwas bringt. Und das muss irgendwie das Kriterium sein, um jemandem dann auch das Grundeinkommen zu geben.
Ja, nein, aber das Grundeinkommen ist ja bedingungslos.
Ja, aber jemand, der migriert, bei jemandem, der in die Schweiz einkommt, muss meines Erachtens das Kriterium sein, dass der Schweiz, aber die Schweizer Volkswirtschaft etwas bringt.
David?
Ja.
Das würde ja bedeuten, dass es heute keine Asylsuchende gäbe. Also wir haben ja die Situation schon, also es ist ja nichts Neues, was dann passiert. Was ich dir recht gebe, ist, dass es vielleicht vermehrt dazu käme. Aber auf der einen Seite haben wir diejenigen, die Asyl suchen, aus wirtschaftlichen Gründen, und die anderen, die einen Arbeitsvertrag in der Hand haben, um arbeiten zu kommen. Ich glaube, da müssen wir dann schon auch unterscheiden, dass das zwei verschiedene Sachen sind.
Richtig. Also eigentlich sind der Anteil der Asylsuchenden ist sehr klein bei der Migration in die Schweiz. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren 100'000 pro Jahr Migranten in der Schweiz, und die allermeisten kommen per Personenfreizügigkeit, die da eine Stelle haben. Und es geht mir eigentlich um die. Die Asylsuchenden, die sind für mich etwas anderes, klar, die muss man aufnehmen und prüfen, und wenn sie wirklich verfolgt sind, dann muss man ihnen auch das Grundeinkommen geben, und sie werden da aufgenommen. Und wenn sie nicht verfolgt sind, dann, also, klar kann man das immer diskutieren, aber es hat eigentlich nichts mit dem Grundeinkommen zu tun. Die kann man auch wieder zurückschicken, so wie heute.
Ich würde ein anderes Beispiel formulieren. Also wir haben ja Personenfreizügigkeit mit der EU. Ich kann mir dann auch vorstellen, dass es Leute gibt, Deutsche, Franzosen, die sagen, ja, bedingungslose Grundeinkommen in der Schweiz, gut, dann gehe ich in die Schweiz und mache dort ein Start-up. Bei diesen Unternehmer. Weil mit einem bedingungslosen Grundeinkommen ist es ein perfektes Umfeld, um mein eigenes Unternehmen auf die Beine zu stellen. Also wenn die Schweiz durch die Einfachheit, durch die Unterstützung, vielleicht auch durch den flexiblen Arbeitsmarkt, dank einem bedingungslosen Grundeinkommen, vielleicht auch einfache Verwaltungen, vielleicht auch einfache Steuerpraktiken, eben dann freundlich ist für Kleinunternehmen. Und das letztlich, das überwiegt das, was es denn tatsächlich an bedingungsloses Grundeinkommen kostet.
Ich glaube nicht, dass das funktionieren kann, wie, nehmen wir mal an, es kämpfen alle da an und kämpfen das Grundeinkommen über und versuchen sich mit einem Start-up. Und wenn es nicht funktioniert, bleiben sie da und haben immer noch das Grundeinkommen. Ich glaube, das kann nicht funktionieren. Ich bin nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass das Grundeinkommen zum Beispiel gekoppelt sein müsste, ob jemand die Staatsbürgerschaft hat oder nicht. Um dort dann auch eben zum Beispiel den Missbrauch zu verhindern oder auch ein gewisses Kontingent, also quasi die Wirtschaftskraft von der Schweiz widerspiegelt sich in der Anzahl Bevölkerung am Potenzial, das die Bevölkerung hat, um etwas zu leisten. Und wenn man da einfach immer mehr Leute würden reinlassen, die theoretisch etwas machen könnten, aber faktisch immer das Grundeinkommen bekämen, würde das ganze System quasi absurd umführen. Also, wie seht ihr das?
Ich bin nicht ganz sicher, weil was ich damit auch anspielen wollte, ist ein bisschen der amerikanische Geist, der amerikanische Unternehmergeist, muss ich so formulieren. Die USA bzw. Amerika, das war ja ein Auswandererland gewesen. Die Leute mussten über einen grossen Teich, und das war ein Abenteuer gewesen. Und das haben nur die gemacht, die auch einen gewissen abenteuerlichen Geist hatten. Und das ist heute noch in der Mentalität von der USA zu spüren. Der Unternehmergeist, das Probieren, etwas auf die Beine zu stellen. Und wenn wir halt scheitern, probiert man es nochmal. Und unter dem Strich müssen wir sagen, dass das ein Erfolgsmodell gewesen ist.
Ja, wobei die Amerikaner natürlich auch ziemlich restriktiv sind, was die Vergabe von der Green Card ist. Also, es ist natürlich nicht so, dass ich einfach dort hingehen kann und einmal ein bisschen Unternehmer sein. Also, ich muss mich dort dann auch gewisse Prüfungen über mich ergehen lassen und wenn es dann nicht funktioniert.
Nein, klar. Ich rede von den USA vor 150 Jahren. Also, das ist klar, dass das heute ein bisschen anders ist. Aber andererseits, wenn wir... Eigentlich sollte man stolz darauf sein, ein Einwandererland zu sein. Also, dass Leute, die sagen, ja, ich will etwas probieren, ich will etwas auf die Beine stellen, in das Land kommen und das hier probieren. Also, das ist ja, eigentlich ist das ein Wert.
Ja, das stimmt, ja.
Aber der Unterschied ist, die USA hat wirklich diesen Einwanderer quasi können, praktisch ein Grundeinkommen in Form von einem Stück Land zur Verfügung stellen, wo eigentlich jeder bekommen hat. Und sie hat einfach, solange es auf freies Land gehabt, ist das irgendwie möglich gewesen. Und wenn eben nichts quasi einfach so frei rumliegt zum Vergehen, dann wird das eben sehr schwierig.
Ja, dann müssen wir halt in die virtuelle, freie Welt vordringen und dort Land verteilen.
Ja, aber dafür das braucht es nicht unbedingt einen physischen Standort in der Schweiz, wo natürlich andere Unternehmen uns auch immer wieder beweisen. Also, ich bin nicht ganz überzeugt davon, dass das etwas bringt, die Leute einfach reinlassen und ihnen ein Grundeinkommen geben, dass sie das mal versuchen können. Ich sehe da schon das Problem, dass es dann zu Missbrauch kommt. Also, es müsste sicher klar geregelt sein, ab wann man so ein Grundeinkommen bekommt und wie das geknüpft ist. Also, dann gibt's ist es eben nicht mehr bedingungslos und das ist eben das grosse Problem. Aber, es wird nicht funktionieren, ausser die umliegenden Länder, wo dort die Leute herkommen, haben das gleiche System auch. Dann ist es wieder etwas anderes.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also, ich denke, die einfachste Lösung, wie verhindern wir, dass ich sage jetzt mal irgendwas, der Nigerianer in die Schweiz kommt, um das BG kassieren. Wie verhindern wir das? Ja, wir geben ihm das BG in Nigeria. Jetzt ist das sehr illusorisch.
Ja, nicht nur. Also es ist zwar illusorisch, aber es drückt nichts anderes aus, als es braucht eine globale wirtschaftliche Entwicklung. Also man kann BGE nicht isoliert auf ein Land betrachten. Man muss die global wirtschaftliche Lage, also die global wirtschaftliche Ungleichheit auch noch berücksichtigen.
Also wie du sagst, Michi, es ist ja so, dass die Schweiz an Attraktivität zusätzlich noch an Wert gewinnt. Sie ist ja heute schon sehr attraktiv und das lädt natürlich ein, um jegliche Art von Missbrauch zu betreiben. Und ich glaube schon, dass es illusorisch zu glauben wäre, dass sich das selber regulieren würde. Das tut sich ja heute schon nicht selber regulieren, obwohl wir eigentlich ziemlich klare Leitplanken haben. Ich denke, das müsste schon geklärt sein. Und was sicher der Fall wird sein, sollten die anderen Länder mitmachen und das Ganze, sag ich jetzt mal, auf europäischer Ebene sich durchsetzen. Dann wird das Problem sicher nicht mehr existent sein, dass zum Beispiel jemand von Frankreich in die Schweiz kommt, wegen BGE. Also das wird dann sicher entschärft werden. Und was jetzt das mit Nigeria, das Problem, das ist ein anderes, dass dort natürlich die Leute einfach in die Schweiz kommen, weil sie dort nichts mehr zu essen haben oder ihre Fischereigründe leer gefischt sind. Das ist das Problem, das wird nach wie vor bestehen. Also das ist sicher etwas, was man auch sonst noch anschauen muss.
Etwas anderes ist noch angetönt worden, dass es für das Einführen von bedingungslosen Grundeinkommen einen Paradigmenwechsel braucht. Also, dass das Denken der Menschen sich muss ändern, damit sie das Konzept, dass jeder einfach frei Haus ein Einkommen bekommt, überhaupt akzeptieren. Können wir da auch noch kurz drüber reden? Wie muss ein Mensch geschaffen sein, damit er das akzeptiert?
Ja, also, ich denke, dass jeder Mensch das Gefühl hat, er selber, er würde dann trotzdem noch arbeiten, aber würde es einem anderen nicht attestieren, dass er das auch so macht. Ich glaube, der Gedanke, dass man die anderen eher dann zu denen Prozenten zurechnet, die auf der faulen Haut liegt, ich glaube, das Denken, das muss abgekoppelt werden, weil sonst funktioniert es nicht.
Also ich denke, das grosse Problem dabei ist heute auch, also die heutige Situation, der Überlebenskampf. Das heisst, dass führt auch automatisch zu einer gewissen Missgunst, wo wir auch immer wieder in der Politik sehen. Ja, der und der macht ja nichts und jetzt sollen wir dem noch den Lebensunterhalt zahlen. Einerseits macht er unter Umständen etwas. Es gibt nämlich auch Leute, denen wird vorgeworfen, sie machen nichts, die aber eigentlich Bilder malen. Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist überhaupt die Überlegung, dass ich für alles eine Gegenleistung muss haben. Also der Paradigmenwechsel liegt dort vielleicht auch dort drin, dass die Gegenleistung in einer gesunden Gesellschaft liegt. Was durchaus dann kann Individuen beinhalten, die finden, ja, ich lebe einfach davon, danke vielmals, und nichts dazu beitragen, aber eigentlich mit ihrer Zufriedenheit dann eben doch dazu beitragen, zum Gesamtbild von der Gesellschaft.
Ich finde es interessant, das aus dieser Perspektive zu betrachten, dass es eigentlich auch positiv ist für mich, wenn ich sehe, wie es anderen gut geht oder besser geht als mir selber. Und das ist wahrscheinlich auch ein neues Denken. Viele Leute, denen geht es schlecht, wenn sie andere Leute sehen, wo es ihnen besser geht. Also meinst du es vielleicht so, dass wir uns daran gewöhnen oder eine postmaterialistische Haltung einnehmen, wo eben anstatt Missgunst es anderen nicht gönnen, dass sie ein anderes Leben führen, dass sie andere Werte haben?
Ja, das sicher, ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch das ganz Konkrete. Schauen wir mal Brasilien an, wo es ganz extreme Unterschiede gibt. Wo sich die Reichen mit Stacheldraht einzäunen, Gitter vor den Fenster haben, panzerte Auto haben, weil sie zwar in ihrem Palast wohnen und reich sind, aber nebendran sind Slums. Und die wollen denen an den Kragen. Und es denen eigentlich schlussendlich genauso schlecht geht, unter dem Strich, wie den anderen in den Slums, dadurch, dass es denen in den Slums so schlecht geht.
Also die Stacheldrahtzäune um die Gated Communities ist nichts anderes als ein Gefängnis, wo sie sich drinnen selber verstecken müssen.
Genau.
Aber ist das ein Paradigmenwechsel? Man sagt, man muss von dieser Vorstellung, dass alles, was ich mache, will ich es gut haben, anstatt dass ich auch bereit bin, dass andere von meiner Arbeit profitieren?
Ich sehe dort das Problem, dass der Mensch halt eben doch auch noch so gestrickt ist, dass er sich will abheben von der Masse. Also das fängt bei gewissen Gütern an und hört mit Statussymbolen wie zum Beispiel mit einem bestimmten Auto fahren zu können auf. Also ich glaube, dass diejenigen, die mit 2000 Franken, mit 2500 Franken durchs Leben gehen und zufrieden sind, die werden sicher die Minderheit bleiben. Die anderen werden immer noch ein bisschen mehr machen und die werden natürlich dann auch den Anspruch haben, dass sie eigentlich die Wirtschaftskraft sind und ohne sie quasi das ganze System würde zusammengehen. Also ich glaube, es wird latent immer das Gefühl um sie, dank mir kommst du die 2500 Franken über. Und das ist ja heute schon so. Und ich glaube, das wird sich nicht ändern. Weil der Mensch ist halt so, dass er Vergleiche anstellt und sagt, der macht ja nichts. Zum Glück kommt er ja 2000 Franken über. Aber eigentlich, dürfte er gar nichts bekommen. Also, ich glaube, das Gefühl, dass das wird bleiben bei den Menschen. Und das lässt sich sicher nicht einfach so ausmerzen.
Aber auch beim BGE wird es noch Leute geben, die im Porsche werden rumfahren.
Natürlich.
Also es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass die Leute, die wirklich viel verdienen, die wird es immer nach wie vor geben, das werden zur Protz, zur Schaustelle. Aber andererseits, diejenigen, die das BGE bekommen, die werden dann auf sehr gesellschaftlich wirkungsvolle Weise können sagen, hey, dein Porsche beeindruckt mich nicht.
Ja, richtig. Es geht mehr darum, dass diejenigen, die eben das können zur Schau stellen, vielleicht denen, die das nicht möchten, quasi die Existenz von so einem Grundeinkommen absprechen tun, wie sie zum Beispiel nichts proaktiv in Form von einer Arbeit an der Gesellschaft dazu beitragen tun. Was ja heute eigentlich schon umgekehrt ist, zum Beispiel bei Personen, die langzeitarbeitslos sind. Man sagt ihnen, ja, der lebt ja nur aus der Tasche vom Staat, oder der druckt sich von der Arbeit. Die Slogans kennen wir alle aus den Medien, wie die aussehen. Und ich glaube, das wird genau gleich so weiterlaufen. Also der Paradigmenwechsel, der
wird nicht stattfinden, indem die Leute nachher plötzlich lieb zueinander sind, sondern mehr das Verständnis können haben, sind wir bereit, so ein Wagnis einzugehen. Aber dass es immer noch Leute wird geben, die den anderen Gruppen das absprechen tun, das glaube ich sehr fest, ja.
Ja, leider, weil eigentlich ist ja das BGE genau die Idee, eben, Leute für mich, eigentlich fast der grösste Paradigmenwechsel vom BGE, genau dort drin.
Ich glaube, es wird sich durch das BGE wird sich ändern. Heute tun sehr viele Leute, baut eigentlich die Missgunst von Sozialschmarotzer und so weiter, baut darauf aus, dass die Leute das Gefühl haben, ich verdiene 4'000 Franken und muss mit diesen 4'000 Franken noch die Leute finanzieren, die vielleicht mehr Sozialhilfe bekommen, wenn ich überhaupt verdiene. Und so wird quasi die Missgunst gefördert und dann auch politisch ausgeschlachtet. Und wenn aber jeder genau gleich viel überkommt, dann denke ich, wird dem quasi wieder fruchtbare Boden entzogen. Denke ich, also ich glaube nicht, dass es schlimmer wird jedenfalls, sondern ich denke eher, dass das quasi wie eine Entlastung oder wie soll man das sagen? Ja, dass die Leute gelassener nehmen, wenn die anderen Leute auch etwas überkommen, wenn sie selber das auch überkommen.
Und da hast du gerade etwas ganz Wichtiges angesprochen für mich, was das Thema angeht, BGE gegenüber der negativen Einkommenssteuer. Weil das bedingungslose Grundeinkommen würde wirklich in jedem ausgezahlt werden. Also auch einer, der 1 Million pro Monat verdient, kommt die 2'500 über. Die negative Einkommenssteuer hingegen, die macht eben genau das, dass die einen kommen ausgezahlt über und die anderen müssen zahlen. Und das ist vielleicht rechnerisch genau das Gleiche. Aber vom Gefühl her fühlt sich derjenige, der zahlt, so, als würde er derjenige zahlen, der eben zu wenig hat. Und das ist etwas, was das Grundeinkommen würde aufheben.
Neben dem Faktum, dass negative Einkommensteuer natürlich extrem schwierig zu berechnen ist, weil es macht keinen Sinn, die Auszahlung einmal pro Jahr machen. Und ich nehme an, wenn man die negative Einkommensteuer jeden Monat würde wollen auszahlen, dass man dann jeden Monat müsste in Steuererklärung einreichen. Und ich glaube, dazu hat keiner Lust. Nein, ich habe eine weitere Frage. Und zwar, ist eigentlich BGE, bedingungslose Grundeinkommen, eine Entwicklung, die sich gar nicht verhindern lässt? Wenn wir jetzt unseren Arbeitsmarkt anschauen, die Technisierung, man kann argumentieren, mit der Erfindung von Androiden, von Robotern, werden wir mehr und mehr manuelle und letztlich auch mit künstlicher Intelligenz geistige Arbeit automatisieren. Und irgendwann wird es einfach immer weniger und weniger Arbeitsplätze geben. Und dann ist die einzige Konsequenz, ja, wir müssen diesen Leuten irgendeinen Lebensunterhalt finanzieren. Ist bedingungsloses Grundeinkommen letztlich auch nicht einfach unumgänglich?
Ja, bestimmt. Und zwar, wie du vorher schon gesagt hast, wir setzen ja seit 150 Jahren alles dran, die Arbeit vom Menschen wegzunehmen und maschinell zu erledigen lassen. Also, das ist ja eigentlich auch der Urgedanke von der Industrialisierung, den Menschen entlasten, dass er eben Zeit hat für sein Kreative, für seine Muse, für andere Sachen, die eben auch wichtig sind. Irgendwann auf dem Weg hat man vergessen, dass ja der Mensch eigentlich abhängig ist von der Arbeit und hat aber gleichzeitig neben der Industrialisierung auch verschlafen, das System so anzupassen, dass er eben dann auch leben kann ohne Arbeit. Heute wird immer wieder so da, als müssten wir können Vollbeschäftigung erreichen, was ja mathematisch gar nicht möglich ist. Man versucht sich dann mit so Kunststück wie zum Beispiel das Rentenalter aufzusetzen, obwohl man weiss, dass die Leute mit 50 eh keinen Job mehr finden. Also, das System hinkt in dem Sinn hinein, dass eigentlich zwei Kräfte spielen. Die eine Seite ist Kraft von der Industrialisierung, von der Automatisierung, von der Auslagerungen vom Mensch zur Maschine. Auf der anderen Seite gibt es immer mehr Menschen auf der Welt, die einen Job brauchen, damit sie ihren Lebensunterhalt verdienen können. Also in dem Sinn ist es unumgänglich, entweder wird der Karren an die Wand gefahren
oder wir müssen am System etwas ändern.
Ich bin da ein bisschen vorsichtiger so mit Zukunftsperspektive. Ich denke, es hätte man auch schon vor 50 Jahren können sagen, es geht uns die Arbeit aus, wir müssen jetzt unbedingt das System ändern. Es ist bis heute mehr oder weniger immer noch gegangen, als zum Teil, also schon mit starken Nachteilen, meines Erachtens. Aber ich denke, es ist schwierig zu voraussagen, ob das System, so wie wir es heute haben, noch könnte 200 Jahre weiter existieren oder nicht. Ich denke einfach, mit dem Grundeinkommen wären wir viel flexibler. Man wäre eben nicht mehr darauf angewiesen, wirklich jedem einen Job anzubieten. Also man ist nicht mehr das Ziel Vollbeschäftigung, kann man eigentlich dann einen Kübel tun und einfach schauen, was wirklich für die Wirtschaft Bedürfnisse sind. Und wenn es dann nur noch 30% braucht, Leute braucht, die arbeiten, um unseren Wohlstand zu erhalten, dann ist das auch okay.
Aber man kann natürlich schon argumentieren, unsere Wirtschaft braucht heute immer mehr hochqualifizierte Leute. Und irgendwann mögen die Leute, also mögen mehr Menschen diesen Anforderungen einfach nicht mehr hinterher. Also es gibt mehr und mehr Leute, die findet keinen Platz mehr auf dem Arbeitsmarkt, weil sie einfach nicht die Fähigkeiten haben, um das zu machen. Und dann ist es einfach unumgänglich, wenn man nicht eine Gruppe haben will, die systematisch herangedrängt wird.
Da stellen sich mir zwei Fragen. Erstens, könnt ihr nicht die erhöhte Freiheit in deiner Handlungsweise durchs bedingungslose Grundeinkommen, sagen wir mal, als flankierende Massnahme würden wir noch Weiterbildung zusätzlich unterstützen. Jetzt mal blöd gesagt. Das Problem nicht entschärfen, indem wir tatsächlich Zeit schaffen, für Leute, die einen hochspezialisierten Job machen, sich auch entsprechend auszubilden.
Ich denke, das ist genau richtig. Also das bedingungslose Grundeinkommen wird den Effekt haben, dass sich die Leute intensiver Wissen aneignet, intensiver Bildungsweg durchschreitet, sich vielleicht auch länger Zeit nimmt, um Sachen zu machen, die vielleicht nicht im Moment für sie ökonomisch Auswirkungen haben, aber langfristig positiv können. Letztlich Forschung machen. Also viele Leute wollen heute, ja, haben Interesse daran, etwas geistig voranzutreiben.
Mich nimmt vor allem ein Wunder, was es eigentlich für Implikationen gibt mit Leuten, die plötzlich dann nicht mehr das Pensum zur Verfügung haben zum Arbeiten, wie sie dann, wie sie zum Beispiel nicht mehr können arbeiten, wie durch eben so ein bedingungsloses Grundeinkommen auch dann sehr vieles auch automatisiert wird, wie man dann eben weiss, die Löhne könnte man gar nicht zahlen. Mich nimmt Wunder, was das für eine Auswirkung hat auf einzelne Personen, wenn man denen einfach irgendwie von 105% Arbeitspensum, wo heute die meisten haben, ihnen einfach die Möglichkeit nimmt, dass sie nachher dann das Pensum noch können wahrnehmen. Ob es da dann nicht auch Folgeerscheinungen gibt, negativer Art?
Ah, das ist ein Wunderpunkt. Das stimmt natürlich, wenn man das sehr radikal macht. Das sehen wir auch bei Leuten, die sich pensionieren, dass sie dann in ein Loch reingehen. Wenn man das sehr radikal macht, kann das individuell natürlich sehr negative Einflüsse auf die Psyche haben. Also wenn man sein ganze Selbstbewusstsein, seine ganze Identität über seine Arbeit, über seinen Job aufgebaut hat, dann hat der Verlust von dieser Arbeit, also eine Umstrukturierung von diesen Arbeit, natürlich verheerende Folgen.
Ja, das geht ein bisschen in das Paradigmenwechsel rein, wo wir vorher besprochen haben, dass welche Art und Weise vom Umlauf, von der Veränderung von so einem System ist das Richtige, ist es eine Generation, ist es eben, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, sind es zuerst 500 Franken, nachher 1000 Franken, einfach so eine Angewöhnungsphase oder so eine Arbeitsentwöhnungsphase in dem Sinn. Wie das nachher alle gleich viel noch trotzdem arbeiten tun, das ist eher unwahrscheinlich, wie der Markt wird sich darauf auf die neue Situation anpassen.
Ja, also gerade die Rentner finde ich dadurch eine gute Betrachtung. Ich meine, es gibt zwei Arten von Rentner. Also es gibt sicher mehr als zwei Arten, aber Jetzt in diesem Bezug, es gibt diejenigen, die fangen an reisen und tun und machen, die sind wie die Studis mit 20 plötzlich. Die finden das super und finden, hey, jetzt habe ich endlich angefangen zu leben. Es gibt natürlich auch die, wir kennen das alle, die irgendwie den ganzen Tag vor einem Fenster hocken und sofort die Polizei anrufen, wenn einer falsch parkiert hat. Das sind die, die offenbar irgendwie den Bezug zu ihrem Leben, den Sinn in ihrem Leben verloren haben. Das ist eine menschliche Sache und eben, wie du auch gesagt hast, das ist ein ganz grosser Punkt in diesem Paradigmenwechsel, der dort wirklich müsste stattfinden.
Ja, es gibt irgendwie eine dritte Sorte von Rentner, die einfach trotzdem weiterarbeiten.
Okay, ja, stimmt, die gibt es auch.
Und ich glaube, also ich sehe jetzt das Problem nicht so ganz, weil, also wenn jetzt Arbeitsstellen wegrationalisiert werden, wenn es natürlich einen Mensch gibt, der einfach, weil er Freude hat an der Arbeit und dass ihm seinen Lebenssinn gibt, dann kann der ja die Arbeit trotzdem gratis machen und hat dann seinen Lebenssinn noch und wahrscheinlich ist es dann immer noch günstiger, wenn eine Person das gratis macht, wie wenn es Maschinen muss machen. Von dem her sehe ich jetzt da nicht so ein wahnsinniges Problem, dass jetzt die halbe Schweiz würde in eine Krise fallen, weil Arbeitsstellen wegrationalisiert werden.
Also ich habe auch schon mit Leuten geredet, die irgendwie gefunden haben, ja, was soll ich denn machen? Dann habe ich gefunden, ja, du hast doch schon lange mal ein Buch schreiben, schreib doch ein Buch. Ja, aber dann Verlag und. Also es gibt eben schon viele Menschen, die sind irgendwie in dem System, so wie es jetzt ist, wie eingefroren. Die können sich das gar nicht anders vorstellen.
Ja, ich glaube, dort ist wirklich entscheidend, in welchem Zeitraum so ein System eingeführt wird. Ich komme nochmal darauf zurück, dass es vielleicht wirklich von einer Generation reden tut, die mit dem gross wird, dass das dann für sie wie normal ist, dass es dann halt einfach zwei parallel laufende Systeme gibt und sie sind jetzt halt Profiteure vom einen und die nächste Generation, die kennt dann nichts mehr anders. Aber ich kann mir sehr schlecht vorstellen, auch in meinem Umfeld, dass es, habe ich schon mit Leuten geredet, die gesagt haben, sie wissen gar nicht, was machen, wenn sie am Morgen nicht aufstehen. Abgesehen davon, dass zwei Wochen Ferien natürlich toll sind oder auch einen Monat und so, aber nachher fangen sie sich an langweilen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die dann irgendwann mal den Tritt wieder finden und dann irgendetwas auf die Beine stellen. Aber wenn man das zu radikal machen tut und 7 Millionen Einwohner, das hat natürlich dann auch andere Auswirkungen auf unsere Gesellschaft.
Ja, ich verstanden. Also wenn es unvorbereitet auf einem Tag auf den anderen das würde eingeführt werden, dann hätte man das Problem, ja.
Man kann auch so fragen, wenn wir jetzt das diskutiert haben und sehen, dass es noch relativ grosse Veränderungen, sowohl gesellschaftlich wie auch in der Wahrnehmung, wie auch in der Geisteshaltung der Menschen braucht, wie lange, glaubt ihr, wird es dauern, bis es ein bedingungsloses Grundeinkommen in irgendeiner Art und Weise gibt?
Ich bin nicht gut, ich will keine Zukunft forschen. Ich tue mich da meistens ein bisschen zurückhalten. Also ich denke, es kommt jetzt da eine Initiative, aber die wird sicher noch keine Chance haben. Und ich glaube, es kommt auch auf andere, es gibt in jensten anderen Ländern gibt es auch so Initiativen. Brasilien ist mal angetroffen worden, da gibt es auch eine grosse Bewegung eigentlich für so ein Grundeinkommen. Und irgendwann wird mal ein Land das getrauen einzuführen und dann sieht man, wenn das erfolgreich wird sein, dann wird es wahrscheinlich schnell gehen, bis andere Länder das nachmachen. Und wenn das erste Land nicht erfolgreich ist mit dieser Einführung, dann stirbt es vielleicht. Also von dem her, aber ich denke, es ist sicher in einem Zeithorizont von 20 bis 60 Jahre oder so. Wenn wir Glück haben, erleben wir es noch.
Ja, ich denke, du musst sicher eine Generation rechnen.
Ja, ich teile das Statement von David und eben erstens einmal ist auch noch Gefahr vorhanden, dass man so etwas wie ein Grundeinkommen leid machen tut, wo man eine bessere Sozialhilfe ist. dann ist sie zum Scheitern verurteilt. Also dort müssen wir natürlich dann ganz klar schauen, dass das System richtig umgesetzt wird und dass es nicht einfach eine bessere Sozialhilfe ist und auch nicht so verkauft wird. Dann zweitens eben die Akzeptanz bei der Bevölkerung. Also für gewisse sie ist das ein komplett neues Konzept und die haben noch nie etwas davon gehört und jetzt was alles ist anders und was jetzt muss ich nicht mehr arbeiten etc. Also da gibt es sicher Ablehnung, da gibt es auch Ängste, die im Raum hineinstehen. Ich bin auch schlecht, was Prophezeiungen anbelangt, aber ich würde auch so mit, ich würde in Generationen rechnen.
Ich würde vor allem bedenken, wie lange ist es gegangen, bis die AV eingeführt worden ist, wie lange ist es gegangen, bis Frauenstimmrecht eingeführt worden sind.
Eine letzte Variante, die ich natürlich noch möchte anbringen, die durchaus auch im Raum steht, ist, dass bei uns in den nächsten Jahren unter Umständen alles genauso zusammenkracht, wie wir es vor ein bisschen mehr als einem Jahrzehnt, ja, inzwischen zwei Jahrzehnt, im Ostblock gesehen haben. Und wir von einer grossen Scherbe aufhocken, dann könnte natürlich so ein Paradigmenwechsel tatsächlich plötzlich von heute auf morgen passieren.
Ich finde das noch einen spannenden Punkt, den du ansprichst. Und zwar, ich glaube, du warst es, gewesen, Michi, der gesagt hat, es ist abhängig von anderen Faktoren. Wenn man jetzt anschaut, das ist etwas wie eine Bankenkrise 2008, 2009, wenn sich einige Ereignisse häufiger wiederholen tun, dann ist das sicher ein Beschleuniger für das Grundeinkommen, für das Bedingungslos. Also ich denke, es ist auch abhängig davon, wie gut es uns geht. Wenn es uns gut geht, in den nächsten 20 Jahren, ist so eine Diskussion unter Umständen gar nicht mehrheitsfähig. Es käme gar nicht durch, weil wir haben ja keinen Grund, etwas zu ändern. Also es müsste uns eigentlich, jetzt bös gesagt, und da bewahren wir uns davon eigentlich, dass es uns schlechter geht, dass wir so eine Diskussion eigentlich eben mehrheitsfähig machen können, leider.
Also dass es den Menschen schlechter geht oder dass sie denken, dass es in Zukunft schlimmer wird, ist ja eigentlich der Motor von Politik. Wir betreiben Politik, weil wir denken, dass sich etwas muss ändern muss und nicht, weil wir denken, dass alles wunderbar läuft.
Es gibt eine grosse Fraktion, die Politik macht, um alles so zu behalten, wie es ist.
Genau. Und solange es eben auch so einigermaßen okay bleibt, haben viele Leute auch nicht den Mut, um etwas zu verändern, wie vorhin ist Frauenstimmrecht. Und da habe ich auch angesprochen, das ist Jahrzehnte gegangen, bis wir da darüber abgestimmt haben. Und das sind eigentlich verglichen mit einem Grundeinkommen, sind das Peanuts. Also, ich glaube, es müssten fast einschneidende Ereignisse sein, die uns wachrütteln tun, dass man so ein System über Bord werfen. Und das habe ich das Gefühl, das muss eben zuerst passieren, bevor sich etwas ändern tut.
Das kann ich nachvollziehen. Andererseits habe ich Befürchtung, wenn es dann einen globalen finanziellen Meltdown gibt, dass dann eigentlich gar nicht mehr rum ist.
Das ist das Problem, ja.
Also unsere Gesellschaft ist nun mal auf nicht so stabil und nicht so überlebenssicher, wie wir uns das manchmal denken.
Also wenn man jetzt Argentinien anschauen tut, ich bin jetzt nicht mehr sicher, ich glaube, etwa vor 10 Jahren hat es ja Staatsbankrott angemeldet gehabt. Die haben auch nichts geändert. Also, die sind jetzt auch wieder auf dem gleichen System. Also, auch Griechenland wird kein bedingungsloses Grundeinkommen einführen. Also, was muss denn passieren, dass wir ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen tut, wenn nicht, ich sage jetzt mal, eine Katastrophe passiert? Wie offensichtlich, es sind relativ verglichen an der Bevölkerungsdichte, der Bevölkerungszahl, sind relativ wenig Leute sich mit dem Thema betraut, was das Grundeinkommen ist. Und ich glaube, du bist es, Raffi, der vorher gesagt hat, das wird in der ersten Abstimmung eh nicht mehrheitsfähig sein. Also es käme nicht durch. Also was müsste denn passieren? Das ist meine Frage. Wo ist der Point of No Return, wo man kann sagen, jawohl, und jetzt geht es nur noch geradeaus, jetzt kommt's.
Ich würde da direkt auf Ray Kurzweil und Point of Singularity, also der technologische Singularität nennen. Das ist in seinem Verständnis der Moment, wenn künstliche Intelligenz die Fähigkeiten vom Menschen übersteigt. Also dann ist es absolut evident, dass der Mensch zu keiner Arbeit mit gebrauchen ist. Ich sage das mal ein bisschen spitz formuliert. Und dann entweder haben wir dann ein Skynet, wo der Mensch systematisch
probiert zu beseitigen, oder wir müssen ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen.
Ich hoffe, dass ich schon ein bisschen früher das Grundeinkommen wirklich habe.
Aber das ist, wie der Daniel gefragt hat, das ist eigentlich für mich der Punkt, wo es nachher kein Zurück mehr gibt. Weil in einer Welt, wo Technologie so weit ist, dass sie den Mensch zwingt, jede Arbeitszeit zu lassen, nicht nur, weil es überflüssig ist, sondern weil es auch qualitativ schlechter ist. Also in so einer Welt sind wir irgendwo darin genötigt, die Leute ja, aus dem Arbeitsprozess ausschliessen, weil es für sie zu riskant ist, weil sie sie kaputt macht und weil sie es auch nicht gut machen.
Gut, auf der anderen Seite, wenn wir jetzt 60 Jahre zurückgehen und sehen, was dort für industrielle Standards etabliert gewesen sind und das mit heute vergleichen, dann müssen wir ja von den letzten 60 Jahren aufschauen und sagen, die Leute im 2012, die sind auf so einem höheren technologischen Level, dass der grösste Teil der Leute gar nicht mehr arbeiten muss. Und es hat sich ja trotzdem nichts geändert. Also, wir haben so viele Bereiche in der heutigen Industrie, wo es eigentlich gar keine Leute mehr braucht. Und wie heute schon angetönt worden ist, es werden Arbeitsplätze subventioniert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das in Zukunft passieren wird, wie die Leute möchten ja gewählt werden. Wir könnten diesen Leuten heute schon so ein Grundeinkommen zur Verfügung stellen. Denen, die so einen Arbeitsplatz nicht mehr können ausüben können, wie sie eben technologisch überholt worden ist, in dem Sinn. Aber das wird nicht gemacht. Und ich glaube auch mit so einer hochtechnologisierten, mit einer künstlichen Intelligenz, die die menschlichen übersteigt, werden genau die gleichen, also ähnliche Muster beibehalten werden, dass der Mensch einfach zu Arbeit subventioniert wird. Dass die Arbeit subventioniert wird, dass der Mensch das auch trotzdem kann machen. Also, ich glaube, das wird sich nicht gross verändern. Also, ich sehe dort eher ein bisschen schwarz.
Ja, aber das ist nichts anderes als Arbeitstherapie. Also, man gibt den Leuten dann eine Beschäftigung, wo sie, ja, beschäftigen, aber in Tat und Wahrheit tragen sie zur gesamtgesellschaftlichen Produktivität gar nicht mehr bei.
Das ist korrekt. Aber mir tut sie gleichzeitig daran koppeln, dass sie arbeiten müssen, dass man ihnen sonst keinen Lohn gibt. Und ich glaube, das System, das wird sich noch relativ lang weiterziehen. Ausser es passiert wirklich etwas, wo man muss sagen, das ist so ein einschneidendes Ereignis, dass man es eben wechseln tut.
Aber das System haben wir ja. Also was du jetzt da ansprichst, ist ein System von der Disziplinierung. Vergleichbar mit dem Bau von der Pyramide. Ich habe mal gelesen, dass der Bau von der Pyramide eigentlich gar keine Sakralbauten, also keine religiöse Bauten mehr sind, sondern eigentlich nur noch eine Beschäftigungstherapie für die Arbeiter. Weil während dem Nilhochwasser können die Leute nicht arbeiten. Und man muss sie irgendwie beschäftigen. Und man muss sie auch gleichzeitig irgendwo an einem Ort haben, weil dort sind die entsprechenden Kornlager. Dann ist das doch eine perfekte Situation. Man geht ihnen Arbeit, zeigt ihnen, dass das religiös notwendig ist und haltet sie damit unter Kontrolle und erbaut dann Pyramiden. Also man kann eigentlich dann argumentieren, in Zukunft wird es einfach darauf rauslaufen, dass die Leute zwar immer noch beschäftigt sind, jetzt ist aber die Frage, wird man sie in einer Art und Weise beschäftigen, wo man sie zu ihrer Arbeit zwingt, vergleichbar mit der Peitsche beim Pyramidenbau, damit sie sich korrekt verhalten? Oder gibt man ihnen die Möglichkeit zu sagen, da haben das bedingungslose Grundeinkommen, macht, was euren Interessen entspricht, sind kreativ?
Gut, da möchte ich jetzt natürlich keinen Verschwörungstheoretiker irgendwie jetzt nahe treten, aber das Problem ist natürlich, wer hat das Interesse daran, dass das System so bleibt, wie es heute ist? Also, es haben natürlich viele Leute daran das Interesse, dass es Leute gibt, die dementsprechend für wenig Geld eine gewisse Arbeit machen und die auch abhängig davon sind.
Ja, aber das ist eine systematische gesellschaftliche Struktur, die in das hineindrängt. Das sind nicht einzelne Leute, die sich das ausgedacht haben. Also, ich finde, das ist ein relativ grosser Unterschied, ob man das individuelle Wille zuspricht oder das einfach ein emergenter Effekt von unserem Zusammenleben ist, dass einfach gewisse Leute unter die Räder kommen. Oder in chinesischen Fabriken Kinder müssen Schuhe nähen.
Ja, das ist schon klar, ja.
Also ich würde noch ein optimistisches das Szenario quasi äußern. Also grundsätzlich, wenn die Leute daran glauben, dass etwas möglich ist, so wie wir das jetzt da quasi äußern, dann kann das auch sehr schnell ändern. Also wer hätte vor einem guten Jahr daran geglaubt, dass in der arabischen Welt der ein Despot nach dem anderen in die Wüste geschickt wird? Und irgendwie ist es auch möglich, mit einer Idee, die die Leute wirklich begeistert, in sehr kurzer Zeit auch Veränderungen zu erzwingen. Sobald in der Schweiz Mehrheit dafür ist, wird es umgesetzt. Und das, ich denke, es ist durchaus auch möglich, dass man das kann schaffen. Also, ich finde es ein bisschen problematisch, wenn man sagt, ja, es wird ja eh erst in zwei Generationen oder so sein. Sondern, wenn das alle denken, dann wird es auch so sein. Aber wenn alle denken, mal, jetzt schaffen wir das, jetzt packen wir das, dann wird es auch schneller umgesetzt werden.
Ich halte es eben sogar für denkbar, dass die Initiative, die jetzt dann bald lanciert wird, tatsächlich durchkommt. Und ich finde das ein wunderbares Schlusswort, abgesehen davon.
Gut, ja, dann möchte ich mich bei allen Futurologen hier am virtuellen Stammtisch ganz herzlich bedanken. Der Raffi, merci vielmals.
Ja, gern geschehen.
Der Daniel, merci.
Ja, bitte, bitte.
David, auch an dich, merci.
Danke auch.
Und Simon.
Danke auch und danke fürs Kommen.
Und ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich bin der Michael Grieger und das ist der Stammtisch zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen von Parrot FM. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss.
Ist ja wieder mal ein spannender virtueller Stammtisch gewesen. Du bist so ruhig gewesen. Das hat dir doch auch gefallen, oder? Ah, du musst jetzt gleich gehen. Das ist aber schade. Aber wäre lässig, wenn du ein paar Zeilen in unseren Blog schreiben könntest. Einfach unter parrot.fm. Oder schreib uns ein Mail unter parrot.fm@piratenpartei.ch. Aber gell, kommst auch wieder zum nächsten virtuellen Stammtisch. Einfach immer am letzten Sonntag vom Monat. Da bei uns auf dem Mumble. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Bis bald. Ich muss mich da noch so um einen komischen Troll kümmern, der da noch etwas sagen will.
Parrot FM ist ein unabhängiges Medium der Piratenpartei Schweiz. Die gemachten Aussagen müssen nicht mit der Meinung der Piratenpartei übereinstimmen. Wir garantieren, dass alle Bits und Bytes, die in diesem Podcast verwendet wurden, artgerecht gehalten wurden.
Interessiert das irgendwer? Hat irgendjemand einen Stutz vorig für die Jukebox? Du schaut den gar nicht mehr auf.